zu Recht gehört. Der DAV-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu Recht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander und ich bin auch heute Ihr Moderator. Ob bei Konferenzen, in Fachaufsätzen, Handbüchern oder auf Social Media. Das Thema KI und Anwaltschaft hat schon eine ganze Weile Hochkonjunktur. Fast wöchentlich kommen neue Tools auf den Markt, die mit immer neuen Fähigkeiten beeindrucken. Und auch der diesjährige Anwaltstag in Bielefeld hat sich in zahlreichen Veranstaltungen eingehend mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Der Grund hierfür ist klar. Expertinnen und Experten sind sich weitestgehend einig, dass KI-Anwendungen wie Large Language Models insbesondere für die Anwaltschaft hochrelevant sind und früher oder später den gesamten Rechtsdienstleistungsmarkt verändern werden. Und tatsächlich nutzen vor allem größere Einheiten bereits heute eine ganze Bandbreite an generativen KI-Tools, kurz GKI genannt. Diese Tools wie etwa ChatGPT eignen sich unter anderem dazu, textbasierte Arbeitsergebnisse zu erstellen. Und genau das macht sie für die Anwaltschaft so interessant. Mit den immer größeren Einsatzmöglichkeiten von GKI stellt sich aber auch die Frage, welche Risiken und Stolperfallen bei der Nutzung zu beachten sind. Welche Vorgaben haben Anwältinnen und Anwälte beim Einsatz von LLM-Tools aus Sicht des Berufsrechts zu beachten? Wie lässt sich dafür Sorge tragen, dass etwa vertrauliche Daten auch bei der Nutzung von KI vertraulich bleiben? Wie schafft man bei BerufsträgerInnen und MitarbeiterInnen Bewusstsein für die Risiken von KI? Und was ist in diesem Zusammenhang eigentlich mit dem Begriff Schatten-KI gemeint? Um diese und weitere Fragen soll es heute gehen. Wenn man LLM-Tools für bestimmte Anforderungen, etwa die Erstellung eines Schriftsatzes, nutzen möchte, muss man dem System Daten zum Sachverhalt zur Verfügung stellen. Hier aber liegt bereits die Krux. Denn die Verschwiegenheitspflicht untersagt es dem Anwalt, Daten aus einem Mandat preiszugeben. Daher ist es häufig ratsam, bei der Nutzung von GKI mit anonymisierten oder auf andere Art bearbeiteten Datensätzen zu arbeiten. Was dabei passiert und wie man vorgehen sollte, das hat mir Professor Dr. Thomas Gastheier auseinandergesetzt. Thomas Gastheier ist Off-Counsel bei Clifford Chance in Frankfurt am Main. Er ist ein ausgewiesener Experte für das Berufsrecht der Anwaltschaft. Gastheier war Mitglied der Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer und Vorsitzender des für Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz zuständigen Ausschusses 6. Dieser Ausschuss hat maßgeblich dafür Sorge getragen, dass der § 43e, zu dem wir später noch etwas hören, Einzug in die BRAU gehalten hat. Im DAV ist Thomas Gastheier unter anderem als Vorsitzender des Ausschusses Berufsrecht aktiv.
Die Überlegung, ob man die Daten vorher anonymisieren muss, kommt ja daher, dass man sicherstellen muss, dass sie vertraulich bleiben, auch wenn sie von der KI dann verarbeitet werden. Und da ist halt Anonymisieren nur eine Möglichkeit. Pseudonymisierung gibt es auch. Man kann auch mit synthetischen Daten arbeiten, wenn man bei der generativen KI ist. Eine konkrete Verpflichtung zur Wahl einer bestimmten Methode gibt es dabei nicht. Man muss eben dafür sorgen, dass diese Daten vertraulich bleiben und nicht über den vereinbarten Zweck vom Dienstleister benutzt werden. Da ist ein gewisser Anreiz vorhanden, weil diese Systeme eben von den Daten lernen. Deswegen will der Entwickler oder Programmierer ganz gerne möglichst viele Daten haben, eben auch die Daten, die wir dann hochladen. Ich persönlich würde da immer zur Pseudonymisierung raten und die dann auch entweder selbst vornehmen oder aber einem anderen Dienstleister als dem GKI-Dienstleister geben. Das Ergebnis dann ist, dass der GKI-Dienstleister, bei dem das Risiko besteht, niemals die Klardaten bekommt, sondern immer bereits die bereinigten Daten.
Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die Bearbeitung der Daten die Arbeitsergebnisse der GKI negativ beeinflussen kann.
Also bei der Anonymisierung, das kann man sich optisch vorstellen, vielleicht wäre es dann plastisch. Bei der Anonymisierung ist ein Teil des Textes geschwärzt, das, was wir früher gemacht haben. Man kann auch sagen, da ist ein Loch. Und dann kann es dazu kommen, dass die GKI mit diesem Loch eben nichts anfangen kann. Das Ergebnis ist dadurch schlechter oder aber sie fängt an, frei zu erfinden, weil sie ja immer eine Antwort abliefern soll.
Das berühmte Halluzinieren.
Genau. Bei der Pseudonymisierung oder wenn Sie gar synthetische Daten benutzen, die halt die Stadtstruktur widerspiegeln und die Aussage, da gibt es kein Loch. Bei der Pseudonymisierung lasse ich eben den Satz, wie er ist, Aber ich ersetze die sensiblen Teile durch etwas Entsprechendes, Abstraktes. Man kann auch Zahlen einsetzen und Ähnliches. Und damit ist die Sicherheit erhöht. Aber andererseits kann es natürlich sein, dass ich durch den Vorgang des Pseudonymisierens eine Ursache gesetzt habe, warum das Ergebnis dann nicht so präzise ist oder unter Umständen auch ganz falsch, als wenn ich die Klardaten benutzt hätte. Das muss man dann halt bei der Überprüfung des Ergebnisses immer kritisch hinterfragen, habe ich selbst durch meine Eingabe eine Änderung bewirkt.
Ein weiterer zentraler Aspekt bei der Nutzung von GKI ist die Frage, wohin die Daten bei Nutzung eigentlich gelangen oder besser, auf welche Server die Daten gelangen. In der Regel ist hierfür der Upload auf sogenannte Cloud-Server notwendig. Doch Cloud ist nicht gleich Cloud.
Ganz konkret kann man hier vielleicht unterscheiden zwischen den Cloud-Lösungen, die in der Public Cloud sind, und denjenigen, die in der Private Cloud sind. Bei der Private Cloud haben Sie eine bessere Verhandlungsmöglichkeiten mit dem Cloud-Betreiber, dass das Programm wirklich nur innerhalb Ihrer Cloud läuft und dann eben nicht von dem Entwickler, Programmierer, Unternehmen, das die KI entwickelt hat und fortentwickeln wird, benutzen kann. Zur Weiterentwicklung der KI, auch nicht zum Feintuning. Das können Sie selbst, wenn Sie die Kapazität dafür haben. Aber auf jeden Fall haben Sie da einen großen Vertraulichkeitsschutz. Bei dem, was Sie in die Public Cloud geben, und offen gesagt, wir machen das genauso bei dem, was wir selbst dann weiterverwerten, da empfiehlt es sich, auf das zurückzugreifen, was wir ja schon besprochen haben, nämlich die Anonymisierung oder Pseudonymisierung. Ganz einfach, damit es möglichst ausgeschlossen ist, dass bei dem weiteren Lernen des Programms irgendwelche mandantenrelevanten Informationen verdeckt verwertet werden und dann auch mal offensichtlich werden für den, der sich mit der Situation in der Branche auskennt.
Wichtig ist aber nicht nur, ob sich die Daten in einer Public oder einer Private Cloud befinden. Aus berufsrechtlicher Perspektive kann es zudem einen großen Unterschied ausmachen, wo sich die Server, auf denen die Cloud läuft, physisch befinden. Spoiler-Alarm: Der Upload auf US-amerikanische Server ist aus berufsrechtlicher Perspektive kein grundsätzliches Problem. Weshalb das so ist, das hat mir Dr. Antonia von Appen erläutert. Antonia von Appen ist als Rechtsanwältin bei der Wirtschaftskanzlei Nöhr in München tätig. Sie beschäftigt sich vor allem mit den Gebieten Digital und IT und ist Mitarbeiterin des Rechtshandbuchs Künstliche Intelligenz.
Die Voraussetzungen, unter denen ich mit Dienstleistern teilen kann, was denn der Fall wäre, wenn ich Daten übertragen würde auf einen Drittserver, die sind in 43e BrauG geregelt. Und darin ist auch spezifisch festgehalten für den Fall, dass ich das Ganze ins Ausland schicke. Das heißt, hier muss eine, wie heißt der Wortlaut? Nur dann, wenn der dort bestehende Schutz der Geheimnisse dem Schutz im Inland vergleichbar ist. Und wir
Und
haben ja mit den USA diesen Angemessenheitsbeschluss, wobei es dann nochmal wieder erforderlich wäre, von der Kanzlei, von jeder Kanzlei einzeln sicherzustellen, dass wirklich ihre US-Partner auch die erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllen. Das heißt, es ist nochmal zusätzlich zu dem allgemeinen Niveau aufgrund des Angemessenheitsbeschlusses Maßnahmen erforderlich, die das auch wirklich sicherstellen. Dazu muss man aber sagen, die großen Anbieter sind sich dieser Problematik, die gar nicht für sie von Bedeutung ist aus berufsrechtlicher Perspektive, sind sich trotzdem dessen bewusst aufgrund der strengen Datenschutzanforderungen. Das heißt, die Datenschutzanforderungen versuchen sie ohnehin dadurch zu erfüllen, dass die großen Anbieter eigentlich alle auch Serverstandorte in Europa anbieten, wo das angemessene Schutzniveau deutlich einfacher festzustellen ist und zu gewährleisten ist als beispielsweise beim Datentransfer in die USA.
bevor Anwältinnen und Anwälte oder auch Mitarbeitende KI-Tools nutzen, sollte also sichergestellt sein, dass ein gewisses Verständnis für die Systeme, aber auch für den sensiblen Umgang mit Daten und Datentransfers gegeben ist. Genau aus diesem Grund hat man sich bei Nöhr dazu entschieden, eine Compliance-Richtlinie für den Umgang mit KI zu erarbeiten. Antonia von Appen.
Ausschlaggebend für die Erarbeitung unserer eigenen Compliance-Richtlinie war tatsächlich eher die Erkenntnis, dass wir gesagt haben, KI lässt sich als Werkzeug auch in unserer Tätigkeit sehr sinnvoll und sehr zeitsparend einsetzen. Gleichzeitig bringt die Nutzung erhebliche Risiken mit sich und das sollte geregelt werden. Dass einige dieser Risiken unmittelbar in Zusammenhang stehen mit Berufspflichten, beziehungsweise allen voran der Verschwiegenheitspflicht, darüber fanden dann doch wieder Erwägungen aus der Berufsordnung Einzug in die Compliance-Richtlinie. Aber wie gesagt, ausschlaggebend war erstmal die Überlegung, KI ist ein Tool, das in Zukunft sehr sinnvoll eingesetzt werden kann und sicherlich auch in der Rechtsanwaltstätigkeit eine große Rolle spielen wird und man sich dessen insofern nicht erwehren sollte. Sondern wir versucht haben, von Anfang an früh dabei zu sein und die Risiken offen anzusprechen, auch gegenüber den Mitarbeitern, um sie entsprechend zu minimieren.
Mittlerweile arbeitet Nöhr bereits seit einer Weile auf Basis der Compliance-Richtlinie. Es stellt sich daher die Frage, welche Erfahrungen man mittlerweile gemacht hat.
Sie hat sich bewährt insofern, als dass wir natürlich in unserem Bereich, in dem wir tätig sind, also im Bereich Digital und IT, Tag ein, Tag aus mit KI mandatsbedingt sehr viel zu tun haben und dementsprechend auch die Risiken uns jeden Tag quasi vor Augen geführt werden auf den Mandaten. Es aber genug andere oder viele andere Bereiche innerhalb der Kanzlei gibt, die nicht unbedingt mit KI von Anfang in Berührung gekommen sind. Und insofern war es sehr sinnvoll, auch gerade für diese Bereiche eine einheitliche Richtlinie aufzustellen, die es allen Mitarbeitenden erlaubt, sicher mit KI-Technologien umzugehen, zumal die Compliance-Richtlinie, wie vorhin erwähnt, auch weit über das rein berufsrechtliche hinausgeht. Das heißt, wir greifen damit auch andere Themen ab, wie zum Beispiel urheberrechtlich oder lizenzrechtlich relevante Fragestellungen und datenschutzrechtlich relevante Fragestellungen, die eine entscheidende Rolle spielen nachher bei der Verwertbarkeit der Ergebnisse.
Sensibilität beim Umgang mit GKI ist, wie gehört, essentiell, um berufsrechtliche oder andere Vergehen zu vermeiden. Und dieselbe Sensibilität, das Berufsrecht spricht hier von der Pflicht zur Gewissenhaftigkeit, sollte auch bei der Prüfung der entstandenen Arbeitsergebnisse vorherrschen. Warum dies so bedeutend ist, erläutert Thomas Gasteyer.
Ganz einfach deswegen, weil die KI anders rangeht als wir. Wir versuchen, den Inhalt zu verstehen und dann daraus mit Methodenlehre, logischem Denken, Erfahrungen ein Ergebnis zu entwickeln. Und manchmal sind wir auch ganz kreativ und sagen, was bisher war, bringt alles nichts. Und deswegen haben wir einen viel besseren Einfall und den setzen wir mal um. Das macht die GKI nicht. Die rechnen statistisch. Was ist auf die mir gestellte Anforderung das wahrscheinlichste Ergebnis und gibt das wieder? Und deswegen sollte man auch nicht darauf vertrauen. Das ist IT von intelligenten Leuten geschrieben. Deswegen muss das Ergebnis stimmen. Dann muss ich gerade von diesem Nimbus lösen und kritisch rangehen. Also ich sage immer, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Sie von einem Partner oder Mitarbeiter ein Arbeitsergebnis bekommen, was Sie jetzt in Ihres einarbeiten. Man liest kritisch. Ja. Man überlegt sich, ob man spontan zum selben Ergebnis gekommen wäre. Dann überlegt man sich, ob das eigentlich alles logisch aufbereitet ist. Man neigt dazu, wenn man weiß, dass der oder die Betreffende früher schon auf dem Gebiet gearbeitet hat und eigentlich so ein Grundvertrauen hat, dass sich da jemand nicht verrennt, das zu akzeptieren. Und man liest auch nicht mehr jede Fußnote nach, auch wenn vielleicht mal dann, wenn man sich wundert. Aber das kann man bei der KI eben nicht machen, sondern da muss man nicht sagen, ich vertraue der grundsätzlich, sondern man muss kritisch rangehen und man muss eben auch Fußnoten und die scheinbar logischen Darstellungen da kritisch hinterfragen und sich nicht einlullen lassen.
Und wie falsch GKI-Tools liegen können, das hat Thomas Gasteyer bereits ganz persönlich erlebt.
Für einen Aufsatz auch zu dem Thema, der dann demnächst im Anwaltsblatt erscheinen wird, habe ich mal die Literatur sichten lassen und habe dann auch gefragt, was ich zu dem Thema bereits alles geschrieben habe.
Ja.
Und da wurde ich dann auch sofort auf eine Arbeit verwiesen von mir, von der ich genau wusste, dass sie von jemand anders stammt und auch woanders veröffentlicht worden ist, als die KI mir da erzählt hat. Das fällt dann natürlich auf. Es fällt einem vielleicht nicht auf, wenn man einfach glaubt, dass der XY zu dem Thema da und dort etwas veröffentlicht hat.
Den Arbeitsergebnissen einer KI blind zu vertrauen, kann also fatal enden und würde, wie gehört, unter anderem der Pflicht zur Gewissenhaftigkeit widersprechen. Ebenso kann man allerdings die Frage stellen, ob aus der anwaltlichen Core-Value Gewissenhaftigkeit nicht auch eine Verpflichtung erwächst, GKI-Anwendungen zu nutzen. Immerhin besteht die grundsätzliche Verpflichtung für Anwältinnen und Anwälte, möglichst alle relevanten Informationen für die Bearbeitung eines Sachverhalts heranzuziehen, wie auch Thomas Gasteyer betont.
Das wird ja auch diskutiert, zaghaft bereits, nicht unbedingt in Deutschland, aber jedenfalls im Ausland. Ich glaube, dass die GKI als solche noch zu neu ist, um über eine Nutzungspflicht nachzudenken. Dazu müsste man sich einen gewissen Konsens erreicht haben, was denn sinnvolle Anwendungsfälle sind. Also nach diesen, wie man im Slang sagt, Use Cases suchen momentan ja alle. Und noch haben wir nicht wirklich eine hinreichend große Anzahl, um zu sagen, ihr müsst unbedingt. Und man wird dann dazu kommen, aber bei den und den Situationen ist es sehr sinnvoll und die Ergebnisse effizienter und auch hinreichend sicher. Und deswegen müsst ihr es auch eben machen. Aber das wird noch einige Zeit dauern und wird dann auch schon eine gewisse Erfahrung bei der Anwaltschaft selbst voraussetzen. Normalerweise kommen ja Änderungen der Arbeitsweise aus der tatsächlichen Entwicklung und die Regulierung hinkt dann hinterher. Im Prinzip besteht ja die Verpflichtung des Anwalts, dass er möglichst alles verarbeitet, was dokumentiert ist, ob in Entscheidungen oder in Aufsätzen, das verwertet, seine persönliche Sachkenntnis einsetzt, das Ganze dann auch noch zeitnah, fristgemäß, möglichst rasch, und auch nach den Maßgaben dessen, was er mit dem Mandanten vereinbart hat. Man kann auch sagen, das fällt unter die Gewissenhaftigkeit als einer der Grundpflichten.
Ja.
Aber wir sind noch nicht so weit, dass man wirklich sagen könnten, jeder ist dazu verpflichtet. Das wird aber aus meiner Sicht unbedingt kommen, weil die Mandanten ja schon jetzt zum Teil danach fragen, welche Hilfsmittel man selbst einnimmt, weil sie ja auch den modern arbeitenden Anwalt haben wollen und derjenige, der effizient ist. Das ist ja, ich muss mal das Wort Markt, eine Markterwartung allgemein. Und daher wird der Druck auf die Anwaltschaft kommen, auch diese technischen Hilfsmittel dann zu benutzen, wenn sie dazu bereit sind und wenn wir ein besseres Verständnis gewonnen haben. Wenn der Mandant das jetzt schon will, und das gibt's ja, dann setzt man das natürlich ein. Und es gibt ja auch die anderen Fälle, dass Mandanten partout nicht wollen, dass man beispielsweise Cloud Computing betreibt, dann ist es natürlich ein No-Go.
Ob eine berufsrechtliche Pflicht zur Nutzung von KI eines Tages Realität sein wird, muss die Zukunft zeigen. Dass die Nutzung von GKI trotz der noch vorhandenen Schwächen große Vorteile und Effizienzgewinne bringen kann, steht aber bereits heute fest. Für Antonia von Appen sollten daher auch SkeptikerInnen vor dieser Realität nicht die Augen verschließen. Ansonsten laufen sie womöglich Gefahr, dem Phänomen der sogenannten Schatten-KI zu begegnen.
Schatten-KI stellt auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Problem dar, im Unternehmenskontext und natürlich auch im Kanzleikontext. Das heißt, mit Schatten-KI meinen wir, dass Mitarbeitende die KI verwenden, obwohl dies entweder nicht erlaubt ist von Unternehmensseite oder nicht bekannt ist der Unternehmensseite, dass KI in bestimmten Geschäftsprozessen verwendet wird. Und angesichts der großen Upsides von KI, also der Möglichkeiten, Prozesse wirklich extrem zu beschleunigen, zu vereinfachen, Kommunikation erheblich zu vereinfachen, so viele Anwendungsfelder, die nutzbar gemacht werden können. Im Unternehmenskontext ist es wirklich schwer zu vermeiden, dass Mitarbeitende sich dafür auch mal interessieren und dann mal reinschnuppern. Und insofern sollte man sich wirklich lieber fragen, wenn so ein Interesse besteht, können wir das nicht nutzbar machen, dass wir das tatsächlich mit einem vorgegebenen Rahmen den Mitarbeitenden auch erlauben. Denn, wie gesagt, die Alternative ist, dass sie das heimlich wahrscheinlich machen. Und das birgt extreme Risiken, Geheimnisschutz, Datenschutz etc.
Mit dieser Erläuterung geht unsere heutige Folge zum Thema KI und das Berufsrecht zu Ende. Wir bedanken uns bei Dr. Antonia von Appen und bei Professor Dr. Thomas Gasteyer für ihre interessanten Ausführungen und Einblicke auf dieses spannende und hochrelevante Thema. Ebenso bedanken wir uns für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört@anwaltverein.de. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.